bist auch eine passionierte Raucherin. Du rauchst recht leidenschaftlich, wenn ich dich manchmal so sehe. Hast du in dem Alter schon angefangen zu rauchen?
Also damals, in jedem Film, wenn man sich heute zum Beispiel die 40er, 50er Jahre sich anguckt oder in den 60ern, alle rauchen ja. Sogar ich schaue manchmal die Filme mir an, so, ach guck mal, der raucht auch. Hinten, der raucht auch, er raucht auch, alle rauchen und so. Und meine Eltern rauchten auch, sie waren auch Kinoliebhaber, sie sind immer, also Abonnements haben sie gehabt in ein paar Kinos. Sie waren immer im Kino und beide rauchten. Meine Großmutter hatte auch geraucht, als ihre Kinder starben. Sie wusste nicht mal sogar, warum diese Kinder gestorben sind. Ihr lebte nur mein Vater. Und die erzählte öfter, dass sie, als sie traurig war, ihre Schwiegermutter ihr Zigaretten gegeben hat zum Rauchen und sagte, rauch, rauch, das nimmt ja dein Herzbrennen weg. Und sie sagte, ach ja, ich habe gesündigt. Also das Rauchen war für sie so.
Das Rauchen nimmt dir das Herzbrennen weg.
Ja, ja, genau, das Herzbrennen weg. Dann habe ich immer von meiner Mutter ein bisschen Zigaretten weggenommen und so und geraucht. Und mein Vater hat mir gesagt, oder meine Großmutter hat mir ab und zu mal eine Zigarette gegeben in der Pubertät. Und dann sagte mein Vater eines Tages, sagte mir, guck mal Tochter, ich weiß, dass du heimlich rauchst, meine Tochter. Jetzt habe ich die Ehre, die Zigarette meiner Tochter Feuer zu geben. Dann dürfte ich mit ihm rauchen. Dann habe ich aber, als ich Schauspielerin wurde, habe ich manchmal jahrelang aufgehört oder sehr wenig geraucht. Ein, zwei, drei Zigaretten und so. Das war dann nicht so schlimm, aber mit Bücherschreiben, zum Beispiel früher in einer Wohngemeinschaft, als ich in den 70ern hier mit neun deutschen Freunden in einer Wohngemeinschaft teilweise gewohnt hatte, da habe ich zum Beispiel manchmal Ursel um 8 Uhr morgen mit Zigarette im Mund gesehen, sagte ich, ja, wie kann man sowas machen? Um 8 Uhr Zigarette rauchen? Ich habe immer ab 17 Uhr geraucht. Zwei, drei Zigaretten ab 17 Uhr. Sogar ein Regisseur sah das. Ich arbeitete einmal mit Thomas Brasch und der Regisseur, der sein Lovely Rita, Peter Rieder, Rudolf Nils, der Regisseur, wir saßen so nach der Probe zusammen und er sagt, ach so, so machst du also, plötzlich rauchst du in Spätabend, was ist los? So, also er hatte die Frage gestellt, warum ich abend plötzlich rauchte. Damit meinte er eine bestimmte Sehnsucht und so, was er auch nicht unrecht hatte, weil für mich war das jahrelang so Abendzeiten das Schwierigste auszuhalten, weil Abend bedeutete in der Türkei natürlich, wo das Sozialleben losging. Ich bin ja sehr viel mit Frauen oder in einem Alltag mit Frauenkörper aufgewachsen, das heißt, immer Frauen bewegten sich in den Räumen, Großmutter, Mutter oder die Freundin meiner Mutter. Also ich hörte immer die Kleider flüstern von denen oder ihre, wie sie ihre Haare kämmten, also so eine Stimme von einer kam und so. Und dann abend plötzlich saßen sie da beide und warteten auf meinen Vater. Und die machten Licht nicht an. Es war so im Dunkeln und der Mond draußen und oder höchstens Straßenlaternen, das sahen wir. Und wenn mein Vater kam, das war wie, ja, also jetzt, ihm ist nichts passiert. Dann ging der Abend los und mein Vater war ein Rakı-Trinker, ein türkisches Nationalgetränk. Und die trinkt man langsam mit vielen Tapas, mit vielen Meses, also Kleinigkeiten isst man immer. Und dann wir hatten immer Gäste auch, also dazu kamen noch Menschen. Und dann kommt das Geruch von Obst, weil ja immer da auch später Obst gegessen. Und dann, das dauerte bis 12 oder 1 Uhr nachts. Also Rack fängt mit 7 an und ging bis 1 Uhr. Da. Dann wurde auch am Tisch gesungen, erzählt oder Karten gespielt manchmal, aber öfter gesungen auch. Und deswegen war das für mich in Paris oder Berlin, oder in Düsseldorf, wo ich danach, also eben seit 30 Jahren ungefähr bin ich unterwegs und immer die Abendzeiten waren schwer, das zu aushalten. Zum Beispiel, ich mochte auch nicht, als ich anfing, Bücher zu schreiben, nachmittags zu schreiben. Musste ich so eben nachmittags zu Abend musste ich diese Zeit überleben. Habe ich so körperlich, also was passiert mit einem Menschen mit so einem fürchterlichen Kummer, habe ich da bei ihr gesagt, also die liebte ich, die Metzgerin, die dann wusste, was sie voriges Mal gekauft hatte. Wie gehst du in den Jetsch? Ja, damals haben sie auch die grüne Bohnen, das haben sie gerne und so weiter. Also ich habe da ein bisschen aufgepasst, zu wem ich gehe. So. Und dann kam ich nach Hause und habe ich gekocht oder so und dann konnte ich wieder arbeiten.
Ja. Du hast von Anfang an in Deutsch geschrieben.
Ja.
Du hast gar nicht in Erwägung gezogen, Türkisch zu schreiben, oder?
Ich habe gar nicht daran gedacht, weil mein Mann ist Deutscher, Karl Kneitel, aber der arbeitete auch immer im Theater oder Oper und war jahrelang, also bis jetzt, in der Kunstakademie Düsseldorf als Professor für Bühnenbild. Er ist ein sehr engagierter Professor gewesen, hat seine Schüler immer mitgenommen zum Theater. Oder die Schüler sind nach Hause zu uns gekommen. Und wenn ich was geschrieben habe, habe ich immer Schülern ein bisschen vorgelesen. Das war gut für mich, ja, wie die das empfanden. Also der Alltag war deutsch. Freunde, die nach Hause kommen, also waren ja auch deutsch. Also ich hatte ja kannte ich türkische Leute. Ich habe hier fast 18 Jahre lang in Düsseldorf gewohnt. Bei Peimann war ich engagiert in Bochum oder bei Krötz oder in Frankfurt bei Ruth Berghaus oder mit einer Schläf. Also das heißt, meine Regisseure waren auch deutsche Regisseure und ich habe die deutsche Sprache am Theater begegnet. Und das ist ja ein sehr körperlicher Ort. Du weißt ja, Theater ist ja miteinander kommunizieren zwei, drei Körpern und nicht Köpfe. Und dann, besonders wenn ich die Schauspieler geliebt habe, ihre Körpersprache, also dachte ich, ihre Wörter haben so Körper, ja, wie sie da so gespielt haben. Und das passierte auch, wie ich dann mit Besson nach Frankreich ging, mit meinem Regisseur, und dort in Paris gearbeitet habe, habe ich ja, bevor ich in Französisch Brot kaufen könnte, habe ich angefangen zu sagen, weil die Schauspieler das wieder, wie soll ich sagen, probten auf der Bühne. Und je veux l'enfant de toi. Oder also deswegen waren ja für mich ja neue fremde Sprachen oder Fremdwörter waren ja für mich so dadaistische Elemente. Also ich habe keine Angst bekommen vor den Wörtern. Ich habe ja eine Freundin von mir beobachtet, sie war an der Universität tätig und die hat immer sehr aufgepasst, richtig Deutsch zu reden, was zum Beispiel für mich nie der Problem war. Und dann, ich hatte ihr sogar gesagt, Diana, lass dich von einer Fremdsprache nicht erziehen oder von keiner Sprache, lass dich umerziehen oder erziehen. So. Wenn sie Türkisch geredet hat, war sie wieder, weil da ist Liebesquellen drin in dieser Türkisch, ne? Das ist noch, wo wir alle in Istanbul waren, noch Eltern hatten, noch die Eisschrank ohne Gedanken öffnen könnten, was rausnehmen könnten, ans Meer gehen könnten, am Sand sitzen könnten, dort Gedichte lesen könnten laut oder dort sogar einschlafen, um 4 Uhr nachts nach Hause zurückkehren. Am Mittelmeer ist so, mit Freunden lebst du nach außen und so weiter. Und das, wie gesagt, Diana mit ihrem Türkisch von damals, plötzlich, wenn sie sprach, war das weich und mit Tönen drin und so weiter, die man auch mal gehört hatte und so und reingenommen hatte in die Sprache. Und dann, wenn sie aber Deutsch sprach, hat sie immer so ein bisschen gesprochen. So, ne? Und das hatte ich nicht, weil, wie gesagt, ich war ja am Theater eben. Ne?
Du hast mit Molière'schen Sätzen dann in Frankreich Brot bestellt beim Bäcker.
So, genau.
In der Theatersprache.
Ja, ja, klar. Oder Brecht-Sätzen habe ich Brot bestellt sozusagen. Und ich war dann, da ich am Theater war und ich fing an, auch langsam Französisch zu lernen. Und dann hatte ich zum Beispiel im Bus, plötzlich sagte ich, Metro, Boulot, Dodo. Also das heißt Metro, Arbeit, also Job und Schlafen. Das Leben besteht von diesen drei Dingen, ja. Und dann ganze Busse voller Menschen lachten, ja. Also ich hatte keine Angst vor Wörtern, auch vor französischen Wörtern nicht, die ich noch nicht so gut kannte, wie ich eben deutsche Wörter kannte ich ja besser und so. Und Und dann kriegt man immer Lust, weiter Sprachen zu lernen. Also würde ich gerne Russisch lernen, noch ein bisschen Russisch lernen und Griechisch lernen zum Beispiel. Ich kann ja Französisch, Deutsch, Türkisch, Spanisch, Englisch und Italienisch würde ich lernen. Vielleicht mache ich das auch, ja.
Alle meine Gäste, die mehrere Sprachen sprechen, frage ich, welche Sprache eignet sich besonders gut für die Liebe?
Weil die Lieder in Spanischen immer von Liebe erzählen und Liebe beschwören und keine Angst haben, von kitschig zu wirken und uns einen Moment schenken, auch mit Gefühlen, und dann sich wieder auflösen, als ob da nicht gewesen ist. Das fand ich schön, zum Beispiel, als ob man so gemeinsam etwas Schönes malt und dann wieder vergisst. Also das hat was Vergängliches, wie im Wind weggehendes oder wie dieses aggressive, weiße Licht, zum Beispiel, was man in Spanien begegnet, oder wie die Wäsche, die da so klirrt. Oder
kannst du selber ein spanisches Lied singen? Nein.
Le vi por la calle, paso por mi lado, me dijo un requiebro que de mi agrado. Lange habe ich nicht gesungen.
Sehr schön.
Fumando espero al hombre que yo quiero.